Liebe Gemeinde, heute geht es in meiner kleinen Predigtreihe weiter zu den Geboten. Und heute komme ich auf ein Gebot zu sprechen, was scheinbar klar ist. Du sollst nicht Ehe brechen. Punkt. Aber wenn es einfach klar wäre, was dieses Gebot heißt, müsste ich jetzt keine Predigt dazu halten. Ich tue es aber trotzdem, weil aus meiner Sicht es so einfach nicht ist, diesen Text zu verstehen. Ich habe im Vorfeld einige Predigten zu diesem Text gelesen und nicht wenige dieser Predigten zu diesem Text sind Appelle, durchgehende Appelle, sich nicht scheiden zu lassen, sich nicht auf außereheliche Beziehungen einzulassen, treu zu bleiben um jeden Preis. Aber ist das wirklich so einfach, so ein Appell und die Sache selber? Wenn wir eben noch die Worte, die Ursel gelesen hat, aus dem Matthäusevangelium im Kopf haben, dann wird es ja noch mal schwieriger. Denn da sagt Jesus, dass schon der in seinem Herzen die Ehe gebrochen hat, der eine Frau ansieht, sie zu begehren. Nun könnte man ja sagen, das ist eben das Problem. Und eine Predigt zu unserem Gebot hat die Aufgabe, dass Menschen und vor allen Dingen Männer sich einfach im Zaum halten sollen. Aber kann es das Ziel einer Predigt sein, so einen Appell zu hören, vermutlich sogar einen kirchlich verschärften? Das wäre mir, liebe Gemeinde, zu wenig. Und deshalb ist auch ein Appell, der ihnen ein schlechtes oder vielleicht sogar gutes Gewissen gemacht, zu einfach. Mir ist das jedenfalls zu einfach. Aber schauen wir mal einen Moment genauer hin, denn was hat Jesus in dem, was Ursel gelesen hat, gerade eben gesagt? Sie hat aus der Basisbibel formuliert, und da heißt es, wer eine Frau eines anderen ansieht. Das heißt, und sie begehrt. Das heißt, Frau heißt verheiratete Frau. Denn nicht verheiratete Frauen zu begehren, war seitens des Alten Testaments gar nicht verboten. Wer also als Mann eine verheiratete Frau ansieht und sie begehrt, so ist hier zu lesen. Wer eine nicht verheiratete Frau ansieht, vielleicht sogar mit ihr schläft, ist nicht des Ehebruchs schuldig. Die Geldstrafe muss er da verzahlen, aber das ist was anderes. Hintergrund ist, dass der Mann in der Antike und auch zu Zeiten der Bibel also, das Oberhaupt der Frau war. Und das bedeutet weitgehend Besitzer. Die Frau war, solange sie verheiratet und unverheiratet war, im Eigentum des Vaters oder der Familie, aus der sie kam. Und mit der Eheschließung geht sie in den Besitz des Mannes über. Übrigens, einen Restbestand dieser Vorstellung haben wir noch vor uns, wenn der Vater die Braut an den Traualtar führt und sie dann in die Hände des Bräutigams übergibt. Weshalb ich, wenn ich bei Menschen traue, sie nur mache unter der Bedingung, dass diese Sitte nicht stattfindet. Mit dieser Sitte führe ich keine Trauung durch. Was schon Ärger gegeben hat. Aber das ist ein neues Thema. Frauen, die in das Haus des Ehemannes übergegangen sind, zählten in der Antike also zu diesem Haus dazu. Und wenn sie sich dann mit einem anderen Mann einließen, egal ob der verheiratet war oder nicht, dann verletzten sie die Ehre des Mannes zu dem oder auch dem sie gehörten. Und Männern ist es verboten, die Ehe zu brechen, das heißt mit der Frau eines anderen Mannes zu schlafen, weil die Ehre des Mannes, dem sie gehört, verletzt wird. Das heißt, es geht beim Gebot, die Ehe nicht zu brechen, durchaus auch um andere Verhältnisse als heute. Die Ehe war in antiken Zeiten nicht von der Gegenseitigkeit geprägt. Sie war vielmehr ein Vertrag zwischen zwei Familien und oft war die Frau nur Objekt. Geht es also beim Verbot, die Ehe zu brechen, nur um die verletzte Ehre von Menschen? Nein, liebe Gemeinde, es geht nicht nur um etwas Äußerliches. Es geht darum, wie Menschen miteinander umgehen und auch darum, wie Menschen dastehen. Jesus kritisiert, wir haben es eben auch gehört, die viel zu einfache Möglichkeit, Frauen einen Scheidebrief auszustellen, denn dadurch würden sie schutzlos werden. Menschen aber brauchen Schutzräume. Menschen brauchen Räume, in denen sie zu Hause sein können und in denen sie nicht verurteilt werden. Die 10 Gebote beginnen mit der Herkunft. Du, Israel, du Volk Gottes, du bist befreit worden aus der Knechtschaft. Und jetzt sollst du in Freiheit leben, in Gemeinschaft mit Gott und mit den anderen. Du, Volk der Christenheit, du, der du dich als Christ oder Christin siehst, du bist von Gott in Jesus Christus befreit worden, aus der Gottesferne, in die Gemeinschaft mit Gott, aus dem Tod ins Leben. Du bist befreit von der Meinung, es drehe sich alles nur um dich. Du bist befreit zum Zusammensein mit Gott und den anderen. Du bist befreit zur Gottesliebe und zur Nächstenliebe. In der Antike waren die Frauen die Schwächsten und vor allem Witwen. Sie hatten oft keinen, der sich um sie kümmerte und sie versorgte. Im Alten Testament werden darum immer wieder Geschichten erzählt, in denen Brüder des Verstorbenen die Witwe heiraten sollen, um ihr ein Überleben zu sichern. Zweitehe, Drittehe. Das Gebot, die Ehe nicht zu brechen, ist deshalb nicht ohne diese Befreiung zum Leben zu verstehen. Wenn man nämlich das Verbot des Ehebruchs isoliert versteht, dann wird man unbarmherzig. Und das zeigt eine andere Geschichte, und die kennen Sie vermutlich. Jesus begegnet einer Ehebrecherin, und die soll jetzt gesteinigt werden. Warum? Sie ist auf frischer Tat ertappt worden. Jetzt kommen einige Leute zu Jesus, die das Gesetz kennen, und eben auch kennen sie das Wort, du sollst nicht Ehe brechen. Und sie kennen auch die Folgerungen, die im Alten Testament erläutert werden. Ehebrecher sollen getötet werden. Wie also umgehen mit diesem Gesetz? Wie umgehen mit Menschen, die andere sehr verletzt haben? Und konkret, wie umgehen jetzt mit dieser Frau, die jetzt da alleine steht? Was mag sie wohl denken? Welche Angst mag sie haben? Sie ist schutzlos ausgeliefert denen, die eine Bestrafung fordern. Da muss man eben hart durchgreifen, mögen manche sagen und viele denken. Strafe muss eben sein. Wo würden wir denn hinkommen, wenn wir die Gesetze gar nicht mehr ernst nehmen? In dieser Geschichte wird deutlich, dass die Frau nicht als Subjekt gesehen wird, sondern als Mittel, um Jesus auf die Probe zu stellen. Ist Jesus jemand, der die Gebote ernst nimmt, der das Gesetz ernst nimmt? Er hat ja davon gesprochen, dass der Ehebruch schon im Herzen beginnt. Anscheinend ist ihm das Gebot nicht unwichtig. Und wie reagiert er jetzt? Nimmt er das Gebot noch ernst? Die Pharisäer und Schriftgelehrten sehen ein Gebot, das übertreten wird. Aber was sie nicht sehen, ist der Zusammenhang. Die Pharisäer und Schriftgelehrten haben diesen Zusammenhang anscheinend übersehen. Sie zitieren ein Gebot, sehen die Übertretung, aber mehr nicht. Und das Ergebnis? Wir hören Moral. Man darf nicht, und jetzt kommt manches, was wir aus unserer eigenen Umgebung auch kennen können. Es gehört sich nicht, man tut nicht. Die Pharisäer und Schriftgelehrten nehmen weder Jesus noch die Sünderin ernst. Aber Jesus, er nimmt die Pharisäer und die Schriftgelehrten, aber eben auch die Frau ernst. Und das liegt daran, dass Jesus einen Zusammenhang zwischen dem Gebot, du sollst nicht Ehe brechen, und dem ersten Gebot sieht. Die Gebote sind mehr als Moral. Die Gebote wollen helfen, mit Gott und miteinander leben zu können. Kennen Sie es auch, dass Menschen verurteilt werden, weil sie ein Gebot übertreten haben? Zwar steinigen wir keinen, oder jedenfalls nicht mit Steinen, aber es sind dann vielleicht Worte, die Menschen treffen, oder auch Blicke, die töten können. Das tut man nicht, wer sowas tut. Aber vielleicht verurteilen wir uns auch selber, weil wir ein Gebot übertreten haben, weil wir andere verletzt haben. Wie nun geht Jesus mit diesem Gebot um? Seine Antwort lautet, Sie werden sie kennen. Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Also wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Damit legt Jesus in unserer Geschichte den Blick vom Wortlaut des Gesetzes weg auf den Zusammenhang. Wer meint, das Gebot vollstrecken zu können, nur weil es so dasteht, der versteht nicht, wozu es gut ist. Wer das Gebot ohne Bezug zur Gottes- und Nächstenliebe zu verstehen sucht, der geht in die Irre. Die Gebote stehen nicht für sich selber. Sie stehen immer im Zusammenhang und sie wollen helfen, miteinander zu leben. Wer anders denkt, der reduziert die Gebote und auch dieses Gebot auf eine bestimmte Moralität. Jesus weist darauf hin, wer bist du eigentlich? Wenn du mit dem Zeigefinger auf andere zeigst, zeigen mindestens drei auf dich selber. Der christliche Glaube lässt sich nicht auf Moral, auf Hinweise, auf Appelle reduzieren, nicht auf mitmenschliche Gebote. Wo die Gebote zu Moral werden, sind es auch nicht mehr die Gebote, die das Alte Testament meint. Übrigens erweisen sich die Pharisäer und Schriftgelehrten als durchaus lernfähig, sie gehen nämlich weg, beschämt. Sie haben was von dem verstanden, was Jesus wollte. Und in Klammern mal, unser Bild von den Pharisäern gleicht oft dem, was die Pharisäer von der Ehebrecherin haben. Die Pharisäer, pharisäerhaft. Und indem wir das über die Pharisäer sagen, sind wir nicht besser als die Pharisäer in der Geschichte. Jedenfalls haben die Pharisäer und Schriftgelehrten etwas von dem verstanden, was Jesus gemeint hat. Ohne Sünde sein, das trifft auf sie nicht zu, das haben sie gemerkt. Übrig bleiben Jesus und die Sünderin. Und jetzt macht Jesus ihr deutlich, wie Gott mit den Menschen umgeht. Und das möchte ich Ihnen in drei Teilen zeigen. Erstens, ich verurteile dich auch nicht. Jesu Handeln fängt an mit der Vergebung. Die Vergangenheit der Frau steht unausgesprochen im Raum. Jesus und die Frau wissen darum. Und Jesus leugnet die Schuld auch nicht. Er tut nicht einfach einen Schwamm drüber. Er nimmt die Sünderin ernst mit ihrer Schuld. Der Frau muss das nicht extra gesagt werden. Sie weiß darum. Sie weiß um das, was nicht gut gelaufen ist. Sie ist Täterin und auch Opfer. Sie ist wie wir. So wie wir. Nun weiß ich natürlich nicht, wie es in ihrem Leben zugegangen ist. Aber dass sie schuldlos durchs Leben gegangen sind, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Vielleicht erinnern sie sich an Situationen, in denen nicht nur ihnen wehgetan wurde, daran erinnern wir uns meistens besser, sondern auch an solche, wo sie anderen wehgetan haben, wo sie andere Menschen vielleicht nicht ernst genommen haben, wo sie sie verletzt haben. Vielleicht mit Worten, vielleicht mit Nichtbeachtung. Vielleicht wissen sie auch gar nicht, wo sie anderen Menschen wehgetan haben. Menschen, die ihnen nahestehen oder auch Menschen, mit denen sie Mühe haben. Wir Menschen tun immer wieder anderen weh. Wer unter euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein und niemand wirft. Ich verurteile dich auch nicht, sagt jetzt der zu der Frau, der im Johannesevangelium der ist, von dem das Gesetz kommt. Und warum nicht? Weil es nicht um Verurteilung geht, sondern um das Leben, um Vergebung. Es heißt übrigens nirgends, dass Vergebung etwas Einfaches ist. Das kann viel Arbeit bedeuten und auch sehr schwer fallen. Manchmal müssen wir über unseren eigenen Schatten springen. Manchmal fällt es uns auch schwer, die Bitte um Vergebung zu akzeptieren. Dann werden Menschen manchmal verbittert und das kann lange anhalten und tief gehen. Ich verurteile dich auch nicht, denn die Gebote sind nicht dazu da, um zu verurteilen, sondern um zu helfen, gerade im Miteinander. Zweitens, geh hin. Die Pharisäer und Schriftgelehrten hatten die Frau hergebracht, hergezerrt. Jetzt sagt Jesus ihr, geh hin. Das heißt, dass Jesus diese Frau ihren eigenen Weg gehen lässt. Er stellt sie gleich auf die Füße und lässt sie gehen. Er traut ihr zu, dass sie geht. Er sagt auch nicht, geh dahin oder dahin. Der Freispruch befreit zum eigenen Gehen. Es darf jetzt bei der Frau weitergehen. Sie darf neu anfangen. Was immer sie getan hat, liegt hinter ihr. Die Schuldfrage spielt für den Weg nach vorne keine Rolle mehr. Der Weg ist frei. Ob die Frau jetzt in der Lage ist, diesen ihren eigenen Weg zu gehen, wissen wir nicht. Sie wird mit ihrer Vergangenheit wohl immer wieder zu tun haben. Sie wird sich erinnern, vielleicht auch mit sich selber hadern, wer weiß. Aber entscheidend ist, dass Jesus sie nicht mit der Vergangenheit identifiziert. Geh hin, die Zukunft ist dein Land. Und du darfst deinen eigenen Weg gehen. Das gilt für die Frau, natürlich gilt das auch für die Pharisäer und Schriftgelehrten und auch für uns. Neue Wege sind möglich und sie dürfen dann auch mutig gegangen werden. Die dritte Aussage Jesu lautet, sündige hinfort nicht mehr. Die Pharisäer und Schriftgelehrten haben mit dem Zeigefinger auf die Frau gezeigt. Die da! Jesus benutzt jetzt auch seinen Zeigefinger. Er zeigt der Frau einen Lebensweg. Sündige hinfort nicht mehr. Der Zeigefinger zeigt einen Lebensweg und nimmt die Gebote hier auf. Denn die Gebote sind im Zeigefinger Jesu enthalten. Sie wollen nicht verursachen und Leben helfen. Sie merken schon, dass er hier kein Gebot zitiert. Du sollst hinfort nicht mehr Ehe brechen. Fast alle Predigten, die ich gelesen habe, sagen, damit hat er genau dieses gesagt. Steht da aber nicht drin. Es ist offener. Das heißt, wohin das sündfreie Leben oder das weniger sündige Leben der Sünderin besteht, wird nicht gesagt. Was weiter mit der Frau passiert ist, wissen wir nicht. Vielleicht ist sie aus dem Tempel herausgegangen mit einem Wissen um einen neuen Weg für sie. Aber das spielt ja auch keine Rolle, was dort geschehen ist. Viele Zuhörer waren im Tempel und wollten Jesus Lehren hören. Und anscheinend ist die Predigt Jesu unterbrochen worden durch die Pharisäer und Schriftgelehrten. Aber nur scheinbar, denn die Predigt ist ja weitergegangen. Diese Geschichte ist zur Predigt Jesu geworden und zwar zu seiner Predigt über das Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Und indem wir diese Geschichte oder von dieser Geschichte heute hören, werden wir selber zu Zuhörern Jesu. Wir haben gehört, was Jesus getan und gelehrt hat. Wir waren in der Predigt Jesu dabei. Und die Fragen: Was sagt uns jetzt das Gebot, du sollst nicht Ehe brechen? Es einfach aus der Antike in unsere Welt zu ziehen und an Menschen zu denken, die sich haben scheiden lassen und zu sagen, die haben gegen Gottes Gebot verstoßen, ist wohl zu einfach. Die Ehe ist in biblischen Zeiten ein Schutzmechanismus und in dieser Weise ist sie das heute nicht mehr. Das Miteinanderleben, egal ob auf dem Standesamt geschlossene Ehe, oder als eine Beziehung ohne diese rechtliche Grundlage, das Miteinanderleben braucht Vertrauen und kostet Arbeit. Und wenn Ehen scheitern, und das passiert ja nicht selten in unseren Tagen, ich selber gehöre auch zu dieser Gruppe von Menschen, dann ist das nichts Schönes oder Leichtfertiges, sondern es bringt viel Schmerz und Trauer mit sich. Da verletzen sich Menschen. Manchmal ist es ganz schwer, neue, gute Wege zu finden. Nicht selten gelingt es Paaren dann, nicht mehr weiter gemeinsam zu gehen. Ursachenforschung zu betreiben, warum Menschen diesen Weg dann nicht mehr gemeinsam gehen können oder auch, dass nur einer von beiden nicht mehr kann, ist von außen schwerlich möglich und manchmal auch von innen nicht einfach. Du sollst nicht Ehe brechen, bedeutet darum nicht, allen denen, die sich getrennt haben oder die sich in Trennung befinden, im Nachhinein ein schlechtes Gewissen zu machen oder mit dem Zeigefinger auf sie zu zeigen oder die Freundschaft aufzukündigen, weil sowas tut man ja nicht. So verstehe ich unser Gebot gerade nicht. Es geht nicht um ein äußerliches Zusammenhalten, sondern es geht um den Weg nach vorne. Und den kann keiner beurteilen und vor allem nicht verurteilen. Man kann traurig sein über den Weg von Freunden und auch seinen eigenen, natürlich. Miteinander zu leben heißt aber auch, dass Menschen sich verletzen, mal heftiger, mal weniger heftig. Und wir sollten uns auch das sagen lassen, was Jesus der Frau gesagt hat, egal in welcher Situation sie sich befinden, wir uns befinden. Ich verdamme dich nicht mehr, weil meine Vergebung größer ist als deine Schuld. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Übrigens, diesen Satz, den wir vielleicht zu anderen sagen könnten, damit wir andere nicht verurteilen, dürfen wir auch zu uns gesagt sein lassen. Denn auch wir sollten uns nicht zu verurteilen haben. Auch für uns gilt der Satz Jesu.